Ja, vielen Dank für das Interview, Matthias. Das ist ja gar nicht mehr da. Ich fand es cool, vor allem den Einsatz, den er gesagt hat, Ostern ist jeden Sonntag. Und ich habe das diese Woche wieder so gemerkt, wie schnell man Ostern innerlich abhakt. Ich habe zweimal letzte Woche gepredigt und war dann die nächste Woche, also jetzt am Montag, irgendwie wieder so 3 Tage unterwegs und habe direkt gemerkt, es ist gedanklich schon wieder abgehakt. Es ist so, die Woche ist vorbei und irgendwie Ostern ist jetzt auch vorbei. Und ich finde das so schade, dass man das so schnell hinter sich lässt, dass diese Feste manchmal eben nur ein Fest sind und dass es dann im Alltag so schnell verloren geht. Ich habe da letztens auch mit Rufen kurz drüber geredet. Weihnachten feiern wir irgendwie auch nur einmal im Jahr und eigentlich wäre es doch mal angebracht, wenn man mal einfach mal an einem ganz anderen Zeitpunkt Weihnachtslieder singt oder die Weihnachtsgeschichte hört, damit es nicht immer nur dieser eine Zeitpunkt ist. Also einfach mal im Sommer oder so die Weihnachtsgeschichte lesen, Weihnachtslieder hören. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade angefangen, das Lukas-Evangelium wieder neu zu lesen und ich habe gemerkt direkt, die ersten 2 Kapitel, das ist die Weihnachtsgeschichte, das muss ich jetzt gerade nicht lesen, das kann ich jetzt überspringen, ich fange bei Kapitel 3 an. Und das geht so schnell, dass wir uns nur auf diese Feste fokussieren und dass wir Ostern oder Weihnachten eben zu einem Fest machen. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass es jeden Sonntag Ostern ist, dass jeden Sonntag Weihnachten ist, dass es eben eine Realität wird und nicht nur ein Moment. Ja, was gibt es da für eine bessere Geschichte als die Geschichte der Emmaus-Jünger? Und wie können wir nicht von denen am besten lernen, wie Ostern wirklich eine Realität in unserem Leben werden kann? Wir lesen mal Lukas 24 ab Vers 13. Wir lesen erst den ersten Abschnitt von der Geschichte. Und siehe, 2 von ihnen, also von den Jüngern, waren an diesem Tag am Fortgehen in ein Dorf namens Emmaus. Sie unterhielten sich und diskutierten miteinander über alle diese Ereignisse. Während sie in ihrer Diskussion vertieft waren, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden festgehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach nun zu ihnen, was sind das für Ereignisse, über die ihr miteinander diskutiert? Da blieben sie traurig blickend stehen. Es antwortete ihm, der Kleopas hieß, du bist wohl der Einzige, der Jerusalem besucht hat und nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist. Und er entgegnete ihnen, was für Dinge? Sie antworteten ihm, die Ereignisse über Jesus von Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Taten und Worten vor Gott und dem ganzen Volk. Unsere Hohepriester und Anführer aber haben ihn dem Todesurteil ausgeliefert und gekreuzigt. Und wir hatten gehofft, dass er derjenige ist, der Israel erlöst. Ja, diese 2 Emmaus-Jünger sind schon irgendwie interessante Gestalten in der Bibel. Beide waren Jünger von Jesus. Sie haben jetzt nicht zu dem engen Kreis von Jesus gehört, also jetzt nicht die Apostel, Petrus, Johannes und so. Aber sie waren Jünger von Jesus und sie haben Jesus eine lange Zeit begleitet. Wahrscheinlich einen Großteil ihrer letzten 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs und haben viel Zeit mit ihm verbracht. Das heißt, diese beiden Jünger, sie kannten Jesus gut. Sie wussten, wer Jesus ist und sie haben auch viel von dem gehört, was Jesus gesagt hat und auch von dem gesehen, was er getan hat. Sie sagen das ja selber, Jesus, das war ein Prophet, der hat große Werke getan und er hat, ja, gut gepredigt, so ungefähr könnte man sagen. Also die Jünger wissen Bescheid, sie sind Teil von dem ganzen Geschehen gewesen, was sich die letzten Jahre abgespielt hat. Und vor allem, und das ist ja noch ganz frisch bei ihnen, sie haben ja auch alles mitbekommen, was in Jerusalem jetzt die Tage vor diesem Ereignis geschehen ist. Sie haben live miterlebt, wie Jesus gekreuzigt wurde und wie er begraben wurde. Und dann, genau an diesem selben Tag noch am Morgen, kriegen sie auch mit, wie diese Frauen kommen und auf einmal sagen, das Grab ist leer. Und die beiden Jünger glauben den Frauen nicht, so wie auch alle anderen Jünger das nicht tun, aber Die beiden Jünger überprüfen das auch nicht einmal. Petrus ist ja wenigstens zum Grab gelaufen, aber die beiden Jünger, sie gehen genau in die andere Richtung. Sie sagen sich eher so schnell wie möglich weg von hier. Was die Emmaus-Jünger tun, ist, sie gehen nicht einfach nur nach Hause zurück. Ich würde sagen, sie fliehen eher nach Hause. Sie wollen diesem Ort Jerusalem entkommen. Sie haben jetzt vielleicht noch 2-3 Tage dort ausgehalten, haben ja noch ein bisschen mit den Jüngern über das geredet, was da passiert ist, aber irgendwie war es jetzt zu viel. Und jetzt müssen sie wieder nach Hause, zurück in ihr altes, gewohntes Leben. Und sie wollen eben Ostern oder das, was da passiert ist, sie haken es ab und sagen, irgendwie war das nicht das Richtige. Ich weiß nicht, vielleicht war Jesus nicht der, wo wir gedacht haben, der er ist. Und ja, wir gehen einfach wieder zurück in unseren alten Beruf. Vielleicht waren sie Viehhirten oder sowas und leben unser altes Leben weiter. Ich denke, das ist so ein bisschen, was sich die Emmaus-Jünger gedacht haben. Sie fliehen vor Jerusalem, vor dem, was Jesus dort geschehen ist. Und warum tun die das? Warum glauben sie zum Beispiel den Frauen nicht? Sie sagen es eigentlich selber in dem Gespräch mit Jesus, wo sie quasi mit Jesus über Jesus reden, weil sie es eben nicht verstanden haben. Sie sagen ja, er war ein Prophet, mächtig in Taten und Worten vor Gott. Mächtig in Taten und Worten vor Gott, vor dem ganzen Volk. Und wir hatten gehofft, dass er derjenige ist, der Israel erlöst. Kurz gesagt, die Emmaus-Jünger waren enttäuscht von Jesus. Sie hatten sich was von Jesus erhofft. Ich denke, sie haben sich erhofft, dass Jesus derjenige ist, der endlich Israel erlöst, Israel auch von dieser Herrschaft der Römer befreit, der endlich die Situation im Land verbessert, der vielleicht auch ihre eigene Situation verbessert. Aber Jesus hat es eben nicht getan und Jesus ist gestorben. Und in dem Moment waren sie enttäuscht von Jesus, weil er nicht das getan hat, was sie wollten, weil er eben die Situation nicht geändert hat, wo sie sich die Änderung erhofft haben. Wenn man das so liest, dann fragt man sich so, wie konnten die das eigentlich nicht checken? Ich habe immer diese Versuchung, wenn ich solche Geschichten lese, so zu denken, ja, ich hätte das wahrscheinlich schon besser gecheckt. Das kann ja nicht so schwer sein mit der Kreuzigung und Auferstehung. Ich meine, die haben ihre Bibel gelesen, das Alte Testament, und vor allem haben sie 3 Jahre mit Jesus verbracht. Und sie haben alles gehört, was Jesus gesagt hat. Und er hat auch öfters über die Kreuzigung geredet. Und trotzdem haben sie es irgendwie nicht verstanden. Und ich denke dann immer, wie konnten die das nicht verstehen? Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, trotzdem, also auch wenn ich das sage, ich glaube, ich habe trotzdem genau das Denken, was die Emmaus-Jünger haben, manchmal in mir selber. Ich tue manchmal genau das, was die Emmaus-Jünger machen, auch in meinem Leben. Vielleicht nicht genau so, dass ich jetzt irgendwie meinen Ort verlasse, aber so vom Denken her habe ich das, denke ich manchmal ganz genauso. Ich will mal ein Beispiel machen. Wir haben vielleicht was mit Jesus erlebt. Es gibt vielleicht Momente in unserem Leben, wo wir irgendwie, ja, wo wir Jesus erlebt haben oder wo wir gesagt haben, irgendwie, ja, das mit Jesus, das will ich. Ich habe das früher auf Freizeiten zum Beispiel oft erlebt. Ich war auf einigen solchen Freizeiten von der Liebenzeller Mission oder so. Und dann hatte ich auf der Freizeit immer so ein Jesus-Hoch oder vielleicht auch nur ein Freizeit-Hoch. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie war das so ein besonderer Moment. Und dann dachte ich so, ja, das ist es so. Das ist doch das Leben mit Jesus. Und dann ist die Freizeit halt auch leider irgendwann wieder vorbei. Man fährt nach Hause und nach ein paar Tagen ist dieses Gefühl relativ schnell abgeklungen. Und dann schlägt es schon fast irgendwie in Enttäuschung über, weil man fragt sich, hä, das war doch, also was war das? Warum ist es auf einmal weg? Warum ist Jesus jetzt nicht mehr da, so wie er auf der Freizeit da war? Also ich glaube, es ist oft so, wir erleben Dinge mit Jesus, wir haben Momente, wo wir Jesus so richtig spüren oder merken, ja, das ist Jesus so. Und dann sind wir so richtig begeistert und auf einmal kommt dann irgendwie vielleicht eine Situation, wo wir irgendwie enttäuscht werden von Jesus oder wo es nicht so ist, wie wir das vielleicht erwartet haben, wo es nicht einfach so weitergeht, so einfach. Und dann kommt irgendwie Enttäuschung, dann fragt man sich, wo ist Jesus auf einmal jetzt? Oder was habe ich falsch gemacht? Und dann ist man so ein bisschen wie diese Emmaus-Jünger und man flüchtet sich so in Gewohnheiten. Man flüchtet sich zurück in das alte Leben oder in Sicherheiten. Man tut sich einfach zurückziehen. Ich meine, die Emmaus-Jünger haben Jahre mit Jesus verbracht und sie kannten ihre Bibel sehr gut. Und trotzdem haben sie in dem Moment Jesus nicht erkannt. Und mir macht es manchmal Sorgen in meinem Leben, weil was heißt das? Das bedeutet, dass wir Jahre zum Beispiel in einer Kirche oder Gemeinde sein können, dass wir überall irgendwie dabei sein können, so Mitläufer sein können, vielleicht mitschwimmen können, alle Dinge mitmachen können, aber trotzdem Jesus dann nicht erkennen können, wenn es drauf ankommt. Trotzdem irgendwie Jesus bei dem Ganzen, wer er wirklich ist, verpassen. So wie die Emmaus-Jünger. Sie waren bei allem dabei, haben irgendwie alles miterlebt und dann, wenn es drauf ankommt, haben sie nicht verstanden, wer Jesus wirklich ist. Und das ist nicht nur in Gemeinde, das ist ja auch bei jedem, ich glaube, bei uns persönlich so, dass wir viele Dinge mit Jesus erleben können, irgendwie Dinge machen in unserem Leben, eine Beziehung mit dem Leben, wir lesen die Bibel, all die Dinge, aber dann kommen Situationen in unser Leben, die wir nicht so erwartet haben, wo wir irgendwie was anderes von Jesus erhofft haben und dann kommt Enttäuschung auf. Und dann ist die Frage, was machen wir mit dieser Enttäuschung? Das kann jetzt sogar auch im Kleinen und Großen sein. Manchmal können es wirklich große Enttäuschungen sein, aber auch einfach im Kleinen. Bei mir war es früher so, ist mir dann gekommen bei der Geschichte. Ich hatte früher auf meiner Gebetsliste immer so diesen einen Gebetspunkt: Herr, schenk mir doch, dass ich morgen einen guten Tag habe. Oder sowas in die Richtung. Oder schenk doch irgendwie, dass mein Tag gut wird. Und dann war es komischerweise irgendwie nicht immer so, dass mein Tag gut war. Und wenn dann der Tag nicht so gut ist, dann ist man so ein bisschen enttäuscht von Gott. Fragt man sich, warum hat er mein Gebet nicht erhört? Die Frage ist, was macht man mit so einer Enttäuschung? Sind wir so wie die Emmaus-Jünger und ziehen wir uns dann zurück in unser Schneckenhaus, in unsere Gewohnheit, in Sicherheiten? Oder kommen wir damit dann wirklich vor Gott? Ich glaube, dieses Zurückziehen, das ist nicht mal immer so, wie die Emmaus-Jünger das gemacht haben. Das heißt nicht, dass wir gleich den Ort verlassen, vielleicht den Ort der Enttäuschung. Das heißt nicht unbedingt, dass wir sagen, wir wollen jetzt gar nichts mehr mit Gott zu tun haben, wir gehen nicht mehr in eine Gemeinde oder was auch immer. Ich glaube, das kann auch einfach oft innerlich sein, dass wir uns innerlich so ein Stück weit abschotten, dass wir innerlich so dicht machen und Jesus nicht mehr an uns oder in unser Innerstes hineinlassen. Wir tun vielleicht noch die richtigen Dinge, wir bewahren vielleicht noch so einen Anschein, aber innerlich werden wir nicht mehr von Jesus berührt oder verändert. Ich glaube, das kann passieren, wenn wir diese Enttäuschung, diesen Frust, was auch immer es ist, nicht direkt vor Jesus bringen und ihm entgegenbringen. Und mir ist so eine interessante Parallele eingefallen bei dieser Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, wo wir Christen, glaube ich, manchmal eine ganz ähnliche Perspektive haben wie diese Jünger. Wenn man mal für diese zwei Orte, Jerusalem und Emmaus, zwei andere Orte einsetzt, und zwar mal ganz allgemein die Erde und der Himmel. Ich glaube, dann sind wir manchmal so ähnlich wie die Emmaus-Jünger auf der Flucht. Die Erde ist quasi das Jerusalem. Da, wo die ganze Enttäuschung in unserem Leben ist, der ganze Frust ist, irgendwie geht hier alles bergab. Wenn man auch so um sich rumguckt, in den Nachrichten, was auch immer, es wird immer alles schlimmer. Und wir versuchen, vor dieser Erde zu fliehen. Wohin fliehen wir? Nach Emmaus, in den Himmel. Wir haben manchmal so ein bisschen diese Perspektive als Christen, dass wir versuchen, diese Erde so unbeschadet wie möglich zu überstehen und zu überleben, so gut wie möglich uns durchzumanövrieren, um dann endlich in den Himmel zu kommen. So, wir fliehen so ein bisschen. Ich würde es mal so sagen, ich glaube nicht, dass die Botschaft oder das Ziel vom Evangelium ist, dass wir in den Himmel kommen. Ich glaube, man muss es anders herum formulieren. Ich glaube, die Botschaft und das Ziel vom Evangelium ist, dass der Himmel in uns hineinkommt. Dass Gott den Himmel in uns hineinbringt. Nicht, dass wir vor der Erde fliehen, sondern Gott will den Himmel auf die Erde durch uns bringen. Und wir beten das ja so oft im Vater unserer: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, hier auf dieser Erde. Ja, das ist mir so als Parallele eingefallen. Manchmal haben wir tatsächlich, ja, sind wir so ein bisschen wie die Emmaus-Jünger auf dem Weg und fliehen vor etwas. Um es einfach mal kurz zu sagen, ich glaube, wir brauchen wieder einen neuen Hunger nach Jesus und eine neue Sehnsucht nach ihm. Wir müssen uns da wieder nach ihm neu ausstrecken. Und ja, wo wir eben Enttäuschung und Frust haben, müssen wir ihm das ehrlich hinlegen. Was macht Jesus eigentlich in dieser Geschichte? Wie reagiert er auf das, was die Emmaus-Jünger tun, wie sie da ja über diese Ereignisse reden? Ich will mal eine Lanze für die Geschichte brechen. Früher, als ich die Geschichte gehört habe, ich glaube, es war öfters im Religionsunterricht oder so, dann war die Botschaft meistens immer so in etwa: Jesus hört dir zu, Jesus kennt deinen Schmerz, deine Enttäuschung und er versteht dich immer und überall. So ein bisschen, Jesus ist der Seelsorger, der dich immer versteht. Und ich will nicht sagen, dass diese Aussage falsch ist, aber ich glaube, diese Geschichte ist so eines der schlechtesten Beispiele für Seelsorge, was man sich raussuchen könnte. Weil das, was Jesus zu den Jüngern sagt, widerspricht wahrscheinlich jedem Lehrbuch von Seelsorge, was man jetzt sagen könnte. Es ist so unempathisch und so unsensibel, wie man eigentlich nur sein kann. Er sagt nämlich: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Und dann sagt er noch weiter: Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Jesus bezeichnet die beiden Jünger als unverständig und kleingläubig. Er sagt auf gut Deutsch, in manchen Übersetzungen steht es auch so: Ihr seid Dummköpfe. Und das ist eigentlich ziemlich unsensibel. Das ist jetzt nicht, sage ich mal, die gängige Seelsorgepraxis, aber ich glaube, Jesus macht das, weil er das eigentliche Problem der beiden Jünger hervorheben will. Er macht es nicht, um die Jünger jetzt bloßzustellen oder zu verurteilen, sondern er will auf das eigentliche Problem dieser beiden Emmaus-Jünger eingehen. Und das ist übrigens auch die Art und Weise, wie Jesus fast immer Seelsorge betreibt. Jesus sagt in seinen Jüngern in den Evangelien ungefähr 7 oder 8 Mal, dass sie eben genau das sind: kleingläubig und unverständig. Und er macht das eben, um ihnen zu zeigen, dass nicht, sage ich mal, die Umstände oder die Situation das Problem sind, sondern sie selbst sind das Problem. Jetzt nicht sie als Mensch, sondern ihr Unglaube, ihr Unverständnis. Das ist das eigentliche Problem. Nicht die Umstände, die Situation, in der sie sich befinden. Es geht nicht darum, dass das als erstes geändert wird, sondern sie selbst müssen ihre Herzenshaltung ändern. Darauf oder da will Jesus seinen Finger hineinlegen, in diesen wunden Punkt. Ja, wir dürfen das nicht falsch verstehen. Jesus ist nicht enttäuscht von diesen beiden Emmaus-Jüngern. Er ist, glaube ich, auch nicht frustriert oder genervt. Er verurteilt sie nicht, sondern er will ihnen eben ihr eigenes Herz zeigen und offenbaren. Er will ihnen erstmal deutlich machen, wo sie enttäuscht sind, wo sie verloren sind, wo sie Hilfe von Jesus brauchen. Und er will ihnen klar machen, worum es wirklich geht und warum er sterben musste. Dass eben erst die Menschen verändert und gerettet werden und dass nicht die Situation sich ändert. Die Jünger wollten eben, dass die Umstände sich ändern, und Jesus hat verstanden: Die Umstände sind nicht das Problem, der Mensch ist das Problem, und der Mensch braucht Veränderung, bevor sich die Umstände in der Welt ändern. Ja, Jesus hält uns den Spiegel vor. Wir haben, glaube ich, so wie der Emmaus-Jünger manchmal auch die Tendenz, dass wir die Probleme eher außerhalb von uns suchen, bei anderen Menschen oder in Situationen, und dass wir irgendwie denken, ja, wenn sich nur das und das ändert, wenn sich nur die und die Person ändert, dann ist mein Problem gelöst. Und Jesus will uns, glaube ich, immer wieder zeigen, ja, Situationen und Umstände können sich ändern, aber das eigentliche Versprechen und die eigentliche Verheißung vom Evangelium ist nicht, dass sich alles um uns herum ändert, sondern dass wir uns verändern können. Dass Jesus in uns eine Veränderung hervorbringt, wo wir eine neue Perspektive auf unsere Umstände haben, wo wir mit einem anderen Blick in unser Leben hineingehen. Und ich glaube, deshalb nennt Jesus die beiden eben auch Dummköpfe, weil sie das neu verstehen müssen, weil sie eben nicht vor Jerusalem fliehen sollen, weil sie dahin genau zurückkehren sollen und weil sie das verstehen sollen, was Jesus getan hat. Aber es geht in der Geschichte auch viel darum, dass wir unsere geistlichen Augen öffnen. Da wird ja auch ein bisschen mit diesem Augenöffnen gespielt. Die Jünger haben Jesus nicht erkannt und verstanden. Und ich glaube, die Geschichte will eigentlich darauf anspielen, dass wir unsere geistlichen Augen öffnen und wirklich verstehen müssen, wer Jesus ist, und auch verstehen müssen, dass wir Jesus sehr, sehr brauchen, dass wir sehr verloren sind ohne ihn, dass wir das immer neu verstehen. Ich habe letztens ein paar Verse im Timotheusbrief gelesen, die mich persönlich so ein bisschen schockiert haben, wo ich gemerkt habe, ich lese die Verse einfach mal vor. Paulus schreibt an Timotheus: Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende schlimme Phasen haben wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Sie werden Gott und Menschen lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Sie werden andere verleumden und sich selbst und sich hemmungslos ausleben. Ihr Vergnügen lieben sie mehr als Gott. Wenn man das bis hierhin liest, dann könnte man sich denken, ja, Paulus redet über Menschen, die vielleicht nicht in der Gemeinde sind. Er redet auf jeden Fall nicht über mich. Es geht nicht um mich. Und dann schiebt er noch den nächsten Vers nach. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Paulus redet über Menschen in der Gemeinde, über Gläubige. Und das finde ich irgendwie, das hat mich selber so ein bisschen schockiert, dass er so solche harten Worte findet, beziehungsweise dass er uns so sehr davor warnt, dass wir eben das nicht tun sollen. Dass wir uns nicht abschotten sollen, dass wir nicht einen Anschein bewahren sollen von unserem Glauben, sondern dass wir wirklich Gottes Kraft suchen sollen, dass wir wirklich diese erneuernde und lebendige Kraft von Ostern suchen sollen. Und da ist eben die Frage, gibt es bei uns Bereiche in unserem Leben, in denen wir eben von Jesus enttäuscht sind, wo er nicht unseren Erwartungen entsprochen hat und wo wir uns dann abschotten oder innerlich zurückziehen und vielleicht die richtigen Dinge tun, aber Ostern nicht mehr in unserem Leben real werden lassen. Jesus sagt ganz klar, und jetzt kommen wir wieder zur Emmaus-Geschichte zurück, dass wir Buße tun sollen. Dass wir nicht an unserer Enttäuschung festhalten sollen. Und genau dieses Ziel verfolgt er mit den Emmaus-Jüngern. Ich glaube, genau darum geht es in der Geschichte. Und das ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber was die beiden Emmaus-Jünger am Ende der Geschichte tun, ist genau das. Sie kehren um. Und sogar im wörtlichen Sinne. Sie gehen noch in derselben Nacht von Emmaus zurück wieder nach Jerusalem. Weil sie eben dann erkannt haben, dass Jesus der Auferstandene ist. Und ich glaube, das soll nicht nur eine Metapher sein. Das soll nicht nur irgendwie so ein Bild sein, dass wir jetzt eben so auch umkehren sollen wie die Emmaus-Jünger. Sondern ich glaube, Jesus hat diese beiden Jünger ganz bewusst getroffen auf diesem Weg nach Emmaus, weil er sie zurück nach Jerusalem bringen wollte. Warum nach Jerusalem? Weil genau an diesem Ort einige Tage später Pfingsten passieren sollte. Und die Jünger sollten dabei sein. Jesus wollte, dass die Jünger sich an diesem Ort versammeln und nicht weggehen. Und er mahnt die Jünger später ja auch, dass sie in Jerusalem warten sollen, bis Gott eben etwas tut. Sie wussten nicht, was kommen wird, aber er sagt, ihnen sollen genau dort warten, bis Gott wirkt. Und deswegen hat, glaube ich, Jesus auch diese beiden Jünger zurückgeholt nach Jerusalem, damit sie das nicht verpassen, was Jesus eben tun wollte in dieser Stadt. Und genauso wie diese Jünger, ich glaube, wir können diesem Beispiel folgen, dürfen wir auch immer mal wieder Buße tun, wo wir uns an unseren Enttäuschungen festgebissen haben, wo wir uns da irgendwie verrannt haben und dürfen zurückkehren und eben zu Jesus zurückkehren. Die Emmaus-Jünger konnten nur an den Verheißungen und Versprechen Gottes, also an Pfingsten, teilhaben, indem sie umgekehrt sind nach Jerusalem, indem sie ihren Weg verlassen haben, indem sie Buße getan haben. Und ich glaube, Pfingsten hätte bestimmt auch auf irgendeine andere Art und Weise stattfinden können. Jesus hätte bestimmt einen Weg gefunden. Aber ich glaube, eine wichtige Voraussetzung war auch, dass die Jünger bereit waren, dass sie eben gehorsam waren den Worten Jesu und in dieser Stadt geblieben sind und dort waren. Ja, wohin kehren wir jetzt um? Wie tun wir jetzt Buße? Wie folgen wir diesem Beispiel der Emmaus-Jünger? Ich glaube, es hat wenig Wert für uns, jetzt nach Jerusalem zu gehen. Und es wird ja auch, ist ja auch nicht so leicht, dorthin zu kommen. Wir können jetzt natürlich ganz einfach sagen, wir kehren zu Jesus um. Und ich glaube, das ist auch die richtige Antwort. Wir müssen wieder, immer wieder neu zu Jesus kommen. Aber ich glaube, das ist eben nicht so eine praktische Antwort. Und deswegen stellen wir uns mal ganz kurz die Frage, was haben die Jünger eigentlich in Jerusalem dann gemacht? Wo genau sind sie hin umgekehrt? Sie sind ja nicht nur nach Jerusalem gegangen, sondern sie haben dort auch etwas gemacht. Und das ist genau das, was wir dann auch im gleichen Kapitel in Lukas noch später lesen. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott in Vers 53. Und in der Apostelgeschichte steht nochmal sowas Ähnliches. Diese alle, also die Jünger, verharrten einmütig im Gebet. Kurz gesagt, die Jünger kehrten in Gottes Gegenwart zurück, ins Gebet hinein zurück. Sie waren dort in Jerusalem und haben vor Gott gebetet, auf ihn gewartet, auf ihn geharrt. Sie haben einfach Zeit mit ihm verbracht und sie waren in seiner Gegenwart. Und ich glaube, das ist das, wohin wir umkehren. Einfach in Gottes Gegenwart hinein. So wie die Jünger eben im Tempel Gottes waren, verbringen wir mit ihm Zeit, sind bei ihm, harren vor ihm. Und manchmal ist es gut, wenn man sich da einfach mal kein konkretes Ziel vornimmt, dass man da keine Agenda verfolgt oder sagt, irgendwie ich verbringe jetzt Zeit mit Jesus, um das und das zu erreichen oder zu tun, sondern dass man einfach mal seine Gegenwart aushält und in seiner Gegenwart bleibt. So wie die Jünger eben einfach dort waren, sie wussten nicht, was passieren soll. Sie hatten ja keine Ahnung, dass Pfingsten kommen wird. Sie haben es, ich meine, es steht zwar im Alten Testament, aber sie haben ja schon die Kreuzigung und die Auferstehung nicht verstanden. Da haben sie bestimmt auch nicht verstanden, was Pfingsten jetzt kommen wird. Oder dass Pfingsten jetzt kommen wird. Und ich glaube, genau mit dieser vielleicht Naivität dürfen wir auch wieder in Gottes Gegenwart umkehren und einfach mit ihm Zeit verbringen und da bei ihm sein. Und da geht es eben nicht um Gesetzlichkeit, dass wir ja Dinge für Jesus tun, sondern es geht eigentlich um Heiligkeit. Jesus will uns nicht beschämen oder verurteilen, aber sein Ruf in die Nachfolge steht eben immer noch und es ist derselbe Ruf und er gilt auch uns heute noch. Und ich will mit diesem letzten Vers da schließen in Lukas 24, der bekannte Vers, den die Emmaus-Jünger dann sagen, nachdem Jesus vor ihren Augen verschwunden ist. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und mit uns und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Woher kommt dieses Feuer, das die Emmaus-Jünger gespürt haben? Wie können wir dieses Feuer von Ostern in unserem Leben aufrechterhalten? Wie kann Ostern jeden Sonntag sein? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Die Emmaus-Jünger haben mit Jesus geredet. Sie haben mit Jesus Zeit verbracht. Und das hat in ihnen ein Feuer ausgelöst. Ich bete. Jesus, ich danke dir für diese eindrückliche Geschichte und für die Art und Weise, wie du mit diesen beiden Jüngern umgegangen bist, dass du sie ja begleitet hast auf ihrem Weg und auch zurückgerufen hast zu dir. Und ich danke dir, dass du das auch heute in unserem Leben immer tust, dass du uns zurückrufst zu dir in deine Gegenwart. Und da bitte ich dich, dass du uns hilfst, diesem Ruf zu folgen. Amen.